Meine heutige Gesprächspartnerin wird in Tunesien geboren, zieht im Grundschulalter nach Deutschland und entscheidet sich für den vernünftigen Karriereweg. BWL studieren und einen guten Job finden. Als Nadja Bozenhardt feststellt, dass Vernunft ihre Träume wohl nicht erfüllen wird, wandert sie aus. Nadja geht nach New York. Nach 6 Jahren kommt sie zurück und gründet ein Unternehmen mit nur einem einzigen Produkt. Einem weißen T-Shirt. Warum weniger nicht nur mehr, sondern auch nachhaltiger ist, das erzählt sie uns jetzt.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Leider habe ich dann den Weg eingeschlagen, der Vernunft. Ja, du musst irgendwie vernünftig sein, du musst BWL studieren und habe immer diese Kreativität ausgeknipst. Das erste Jahr wurden wir tatsächlich von allen Seiten belächelt und ausgelacht. Man hat uns gefragt, ob das ein Scherz ist, ein Modelabel mit nur einem einzigen Produkt. Weg vom Überkonsum, weg von der Wegwerfgesellschaft und grundsätzlich die Mode langsamer, qualitätsbewusster und nachhaltiger zu gestalten.
Nadja, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hi Aaron, danke für die Einladung.
Es ist schön, dich digital kennenzulernen in Corona-Zeiten. Ja. Jetzt bist du ja, und du siehst ja, ich habe ja auch vorbildlich ein weißes T-Shirt extra angezogen. Kein Hemd, sondern ein weißes T-Shirt, nur für dich. Und jetzt bist du ja in der großen, weiten, bunten Welt der Mode zu Hause. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du ein Fashion-Victim so wirklich bist. Und jetzt ist ja gerade Maskenzeit sozusagen. Und ich glaube, die Welt unterteilt sich so in die Leute, die irgendeine Maske tragen, nur diese Standardmaske, und die Leute, die sich halt richtig damit auseinandersetzen, wie ihre Maske aussieht. Genau. Und irgendwas Kreatives, was selbst schneidern und so weiter und so fort. Zu welcher Gruppe gehörst du?
Definitiv zur zweiten. Wir haben also pünktlich zur Maskenpflicht, haben wir aus unserem Stoff Masken kreiert und unseren Kunden gesagt, dass wir sie auch in Corona-Zeiten stilistisch nicht im Stich lassen wollen. Und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, bei uns eben auch Masken zu bestellen, wobei ich mit dem Wort Maske vorsichtig bin. Also es heißt Mundbedeckung, weil es keine Maske ist. Und genau, ja, das war ein Riesenerfolg, weil tatsächlich einige sich so mehr oder weniger im Stich gelassen gefühlt haben und dann sehr froh waren, dass wir pünktlich eben zu dieser Maskenpflicht unsere fashionable face cover auch anbieten konnten, genau.
Fashionable und aber bist du ein Fashion Victim, würdest du das sagen?
Nee, überhaupt nicht. Also dahingehend passe ich tatsächlich nicht in die Modebranche. Also ja, ich guck schon, dass alles zusammenpasst, und aber ich bin jetzt weder der Paradiesvogel noch stehe ich auf bunt und Muster, sondern bei mir reduziert sich das tatsächlich sehr, sehr oft auf Schwarz und Weiß. Meine Lieblingsfarbe ist Schwarz, auch im Sommer. Und das fällt tatsächlich vielen auf, die dann sagen, ja, du arbeitest in der Modebranche, du kommst aus der Mode, und dahingehend bist du ja doch sehr reduziert unterwegs, ja.
Ja, also ist das so, steckt da ein Karl Lagerfeld in dir?
Ganz genau, definitiv. Dann hast du es auf den Punkt gebracht, ja, Karl Lagerfeld.
Ja, weil ich meine, Mode und Fashion Victim, ich würde das jetzt auch nicht gleichsetzen mit Paradiesvogel und so crazy bunt, ne, sondern es ist halt so, es ist halt eine Frage der Ästhetik. Und man kann auch mit sehr gedeckten und mit sehr simplen Farben ein Fashion Victim sein.
Ja, das stimmt auch. Also ich setze halt immer einen Fokus auf ein Kleidungsstück oder auf ein Accessoire, und das ist dann bei mir der Eyecatcher, also meistens dann das Schuhwerk, was dann direkt ins Auge springt, weil es eben eine komplett andere Farbe hat. Und da setze ich meinen Fokus, und ansonsten eher ruhig und stimmig, so dass man sich dann auch normal mit mir unterhalten kann und nicht abgelenkt ist von jeglichen Mustern oder bunt. Genau, kommt da immer so drauf an, auch von wo man herkommt und wie man es gelernt hat. Ich habe sehr, sehr viel in New York gesehen und habe mich da jetzt direkt nicht verbunden gefühlt. Also jetzt rein modetechnisch oder geschmackmäßig, ja.
Ja, und die Hörerinnen und Hörer stellen jetzt ja schon fest, dass wir schon überdurchschnittlich oft das Wort Fashion oder Mode benutzt haben. Und das hat natürlich seinen Grund. Also du hast nicht nur BWL studiert und bist Designerin ja auch, ne? Sondern du hast die Marke Whites gegründet, geschrieben WHYTES.
Korrekt.
Und ihr verkauft das perfekte weiße T-Shirt. Also nicht mehr, aber halt auch nicht weniger. Welche Marke, und wenn ich sage ihr, wenn ich das richtig sehe, ihr seid ja zu zweit, die Korrekt. Das gegründet haben. Sind noch andere Leute involviert?
Nein, also wir zwei, Thomas und ich, sind die Köpfe hinter Whites. Okay. Wir haben natürlich Mitarbeiter mittlerweile und Freelancer, die für uns projektbezogen arbeiten, aber wir beiden sind die Köpfe.
Okay. Ich werde jetzt wahrscheinlich mischen, manchmal werde ich nach dir fragen und nach euch und so weiter und so fort. Welche Marke ist denn so euer Vorbild?
Vorbild. Also du hast es eigentlich schon gesagt gehabt, Karl Lagerfeld ist definitiv eine Marke, die ich jetzt nicht unbedingt als Vorbild sehe in dem Sinne, aber durchaus eine Inspiration für uns ist. Wobei sich also das Grundthema unterscheidet. Also wir haben uns auf ein Produkt konzentriert. Karl Lagerfeld macht Kollektionen, wie eigentlich es üblich ist in der Modebranche. Und davon wollten wir komplett weg. Also wir wollten uns auf ein Produkt konzentrieren, was auch aus dem klassischen Eigenbedarf stattfand von Thomas. Thomas trägt weiße T-Shirts rauf und runter, Sommer, Winter, egal. Da kam die Idee zustande und ich wollte es auf ein Minimum eben reduzieren, weil ich das einfach auch gesehen habe, dass diese ständige Kollektion, Entwerferei und dann unter Druck zu verkaufen, du es nie schaffst, in dieser Zeit alles zu verkaufen, dann am Ende dann zu Dumpingpreisen fast anbieten musst. Das war für mich suspekt. Damit konnte ich mich nie auseinandersetzen oder identifizieren. Und das wollte ich halt definitiv anders machen.
Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, also ich finde, es passt hier mit Karl. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet oder eher damit gerechnet, dass du sagst Apple. Weil ich habe irgendwo gelesen, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr da, ich glaube nicht, dass ihr das von euch behauptet, oder ich weiß, vielleicht habt ihr das auch über euch selbst gesagt, ich weiß es nicht, oder ob es über euch geschrieben wurde, das iPhone unter den T-Shirts.
Ja, kam tatsächlich nicht von uns, sondern es war ein Kunde, der das T-Shirt erhalten hatte und dieses Kauferlebnis, welches er beschrieben hatte, war, es ist das iPhone unter den T-Shirts. Man muss dazu sagen, wir machen nicht einfach nur ein weißes T-Shirt aus Buchenholz, sage ich immer, sondern wir gucken, dass auch das komplette Kauferlebnis stimmt. Wir haben also auch eine richtig schöne, hochwertige Box kreiert, die sich tatsächlich so ein bisschen an Apple anlehnt, weil wir es einfach geil fanden. Und da wird das T-Shirt eben auch mit Liebe und Herzblut in Seidenpapier verpackt und mit einer handschriftlichen Notiz an den Kunden. Bei uns sind Kunden keine Kundennummern, sondern sie haben Namen. Also das ist alles sehr personalisiert. Und da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Das Ganze wird dann eben auch noch hübsch verpackt und kommt dann eben so zum Kunden. Und dieses Kauferlebnis wollen wir eben auch teilen mit dem Kunden. Und das war definitiv ein ganz tolles Kompliment, als er dann out of the blue tatsächlich eine E-Mail schrieb und sagte, hey, muss ich euch ein Kompliment machen? Das T-Shirt ist nicht nur cool, sondern auch die Verpackung. Und es ist, genau, the Apple of the iPhone oder sowas. Das T-Shirt auf, genau, ja.
So ja, wie eben. Genau. Wenn du, stellen wir uns mal vor, du könntest dir eine prominente Person aussuchen. Mhm. Ja, also völlig freie Wahl. Und diese Person würde sehr prominent jetzt euer T-Shirt in Zukunft tragen. Welche Person, besser gesagt, weil ihr macht T-Shirts für Männer, also welcher Mann, welchen Mann würdest du wählen?
Mal wieder Karl Lagerfeld. Also er ist leider nicht mehr bei uns, aber auf jeden Fall Karl Lagerfeld, weil er es einfach, genau, lebt und schwarz-weiß, weiß unter seinem Sakko, das würde zu ihm passen. Das wäre geil.
Dann aber noch lebende Person.
Ja, okay, noch lebende Person. Der Schauspieler, mit Nachnamen heißt der Statham. Das ist
Jason Statham hier von genau. Transporter.
Ja, genau. Das ist so ein markanter Typ. Wenn der unser T-Shirt tragen würde, würde ich geil finden, ja.
Okay, stellen wir uns vor, Jason Statham trägt jetzt, ich habe den früher mal mit Bruce Willis verwechselt, keine Ahnung. Jason Statham würde jetzt White tragen, sehr prominent. Und ihr würdet eine Menge Aufmerksamkeit dadurch gewinnen. Mhm. Und du würdest eingeladen werden von TED, von der großen, weltweit renommierten Talkreihe TED. Und du dürftest einen TED-Talk halten. Also nicht TEDx, sondern einen großen TED-Talk. Das Motto bei TED ist ja Ideas Worth Spreading. Also eine Idee, die es wert ist, geteilt zu werden. Für welche Idee, für welche Botschaft, und das kann jetzt alles sein, was dir wichtig ist, für welche Idee, welche Botschaft würdest du diese Bühne nutzen?
Ich würde diese Bühne nutzen und würde sagen, dass wir eben das perfekte weiße T-Shirt aus Buchenholz herstellen, nachhaltig, dass uns die Mode wichtig ist und dass wir als Marke ein übergeordnetes Ziel verfolgen. Also das Produkt steht natürlich im Vordergrund, aber grundsätzlich ein übergeordnetes Ziel verfolgen, was jetzt weniger typisch für die Modebranche ist, sondern eben die Mode oder den Modekonsum verändern möchten und verändern wollen mit dem reduzierten Produktangebot, das wir anbieten, weg vom Überkonsum, weg von der Wegwerfgesellschaft und grundsätzlich die Mode langsamer, qualitätsbewusster und nachhaltiger zu gestalten. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr und auch ganz nach dem Motto, keinem Trend zu unterliegen und dahingehend einfach, es anders zu machen.
Ich habe darüber bin ich ja auch, das hatte ich eben auch schon gesagt, dass ich darüber sprechen möchte, über eure Mission. Ihr wollt die Modewelt langsamer, qualitätsbewusster und nachhaltiger machen. Nachhaltiger, Haken dran, qualitätsbewusster, alles klar, haben wir ja auch schon irgendwie tausendmal gehört. Aber ich bin über langsamer gestolpert. Was meinst du mit langsamer?
Dass wir eben uns tatsächlich auf ein Produkt konzentrieren in der Kette. Also wir haben angefangen mit dem weißen T-Shirt, das perfekte weiße T-Shirt und dahingehend praktisch dann auch weiterarbeiten, also was eben zu diesem übergeordneten Ziel passt, dass du wirklich als Mode Basic im Kleiderschrank ausgestattet bist. Also perfektes weißes T-Shirt, dann passt dann ein Longsleeve dazu. Es passt in die Kette genauso ein schönes, körperbetontes Hemd dazu. Also alles, was wirklich nicht außer Mode geht und was langsamer produziert wird und keinem Trend unterliegt. Das ist unser Ziel.
Und jetzt ist es doch so, dass ich habe manchmal das Gefühl, alle schreien immer nach, ja, hier Umweltschutz, Nachhaltigkeit, wir müssen qualitätsbewusst, also danach rufen ja auch viele, und jetzt unabhängig davon, dass das eure berechtigte Mission ist, nicht falsch verstehen, danach wird ja viel geschrien, bis alle merken, wie viel das kostet.
Ganz genau, ja.
Jetzt seid ihr ja, ich komme jetzt nicht aus der Branche, aber ich würde sagen, ihr seid ja schon, was so T-Shirts angeht, also natürlich gibt's noch teure, also wo liegt ihr da preislich? Ist das irgendwie Premium? Ist das schon Premium-Segment?
Ja, ich weiß es nicht. Ja. Okay. Premium, ganz genau, Premium. Wir haben, als wir angefangen haben, uns mit der Idee auseinanderzusetzen, haben wir vorher natürlich auch den Markt recherchiert. Und das geht jetzt zurück nach New York. 2009 sind Thomas und ich, mein Mitgründer Thomas und ich sind auch privat ein Paar, nach New York gegangen, um da zu leben und zu arbeiten. Können wir nachher bestimmt nochmal drauf eingehen. Und da fing es an, dass Thomas gemerkt hatte, dass er eben kein weißes T-Shirt findet. Und nicht, weil es keine weißen T-Shirts gibt, sondern nichts, was ordentlich produziert ist zu einem fairen Preis. Und was wir gefunden haben, und wir haben das wirklich recherchiert, nicht nur online, sondern eben auch vor Ort in New York, es gibt sehr, sehr viele Billigprodukte und es gibt noch wahrscheinlich noch viel, viel mehr Luxusprodukte, wo jetzt einfach die Qualität auch nicht unbedingt die also besser ist. Ne? Und der Premium-Markt, und das sage ich immer, das dazwischen, das war damals einfach noch nicht ausgereift. Und das ist auch heute noch nicht ganz so ausgereift wie jetzt die anderen beiden. Und da haben wir einfach eine Marktlücke gesehen. Also praktisch ein gutes Produkt anzubieten zu einem fairen Preis. Das war dann tatsächlich auch so, da kam es her. Das ist der Ursprung gewesen.
Jetzt, als ich das gelesen habe von euch und mir das so anschaue und wir legen Fokus auf ein Produkt, Und ich verstehe das, ne? Ich verstehe diesen Schmerzpunkt mit diesen Kollektionen, dieses immer höher, schneller, weiter. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen Hamsterrad-Style. Und was eine Stimme in meinem Kopf hat mir dann aber auch relativ schnell so gesagt, ja, aber also wie will man denn damit nachhaltig ein Business aufbauen? Mit nur einem Produkt. Mhm. Und also wenn wir jetzt an Apple denken, ne, klar, die gehen ja auch in die Breite. Mhm. Es gibt dann die Evolution des iPhones und so weiter und so fort. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr sowas natürlich nicht ausschließt. Mhm. Wie siehst du das?
Komplett anders. Wir haben gemerkt, dass durch den extremen Produktfokus am Markt eine enorme Glaubwürdigkeit entsteht und damit auch ein wahnsinniger Vertrauensaufbau. Und als kleine Marke, sage ich jetzt mal, und gerade als No-Name-Brand, ist genau das Fundament, was du brauchst. Du brauchst Vertrauen, du musst dir das aufbauen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig und das geht auch sehr langsam. Und wenn du dich mit einem Produkt wirklich auseinandersetzt und darauf konzentriert guckst und es iterierst, und wir haben das ja mit 400 internationalen Modeexperten, Co-Creatern sozusagen entwickelt auch, dann hast du da einfach auch eine Glaubwürdigkeit. Also man nimmt es dir ab, dass du das zu Ende gedacht hast. Auch wenn wir von uns behaupten, wir sind nicht perfekt, auch wenn wir sagen, wir haben das perfekte weiße T-Shirt, aber wir wollen und wir animieren unsere Kunden auch dazu, uns Feedback zu geben, konstruktive Kritik, weil wir immer noch nicht am Ende unserer Kette angelangt sind. Also wir wollen dazulernen, wir wollen wachsen und das machen wir mit Hilfe eben unserer Kunden. Und deswegen war uns so wichtig, dass wir eben spitz auf den Markt gehen und dahingehend dann eben dieses Vertrauen aufbauen.
Wenn ich jetzt irgendwie so ein großer Laden wäre, wie, was gibt's in München, keine Ahnung, Hirma oder sowas, ja. Ne? Mhm. Oder irgendwelche anderen größeren Marken, die das so ein bisschen so belächeln. So, ach ja. Mit einem Produkt. Werdet man noch groß und dann werdet ihr sehen, dass ihr mit einem Produkt nicht überleben könnt. So ein bisschen, wie ich ja auch intuitiv als erstes reagiert habe, sondern so, ja, aber wie soll das denn langfristig funktionieren? Ist das etwas, was regelmäßig kommt oder hört ihr das gar nicht so häufig?
Also ganz im Gegenteil, da gebe ich dir auch recht. Das erste Jahr oder erste anderthalb Jahr wurden wir tatsächlich von allen Seiten belächelt und ausgelacht. Man hat uns gefragt, ob das ein Scherz ist, ein Modelabel mit nur einem einzigen Produkt. Auf der anderen Seite wissen wir jetzt, wir sind jetzt fast 5 Jahre alt, dass es funktioniert und dass eben dieser spitze Fokus auf ein Produkt und du dich darauf konzentrierst, tatsächlich funktionieren kann. Du musst nur langsamer, du wächst halt nur langsamer, aber das war für uns auch immer im Vordergrund. Mhm. Also dieses der organische Wachstum, wir sind auch nach wie vor eigenfinanziert, hat bis dato ganz gut funktioniert. Also und das ist auch so das Ziel gewesen, was wir hatten. Wir haben da alles reingesteckt an Herzblut und waren von der Idee einfach wirklich überzeugt. Und diese Idee wurde dann auch war Geschäftsmodell. Und das war genau das, was wir wollten, ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und das bedeutet, und da haben wir jetzt auch die Beweise dafür, ist der Wiederholungskauf. Also praktisch jeder, der wiederkommt. Und das ist unser Geschäftsmodell.
Ja, langsam wachsen finde ich auch ein wiederum sehr nachhaltigen Ansatz. Mhm. Schauen wir doch mal drauf, wie du so gewachsen bist. Und würde mich interessieren, dein Geburtsland ist Tunesien.
Mhm, Tunesien, ja.
Mit wie vielen Jahren, wie viele Jahre hast du dort gelebt?
Bis zur Grundschule. Mit 6, genau, knapp 7, nee, 6 sind wir nach Deutschland zurück.
Würdest du Tunesien als deine Heimat bezeichnen?
Ja, definitiv. Tunesien ist meine Heimat und mein aktueller Wohnort ist München.
Wie oft bist du in Tunesien?
Ich versuche 2-mal im Jahr dort zu sein, also nicht so oft. Ich bekomme aber auch Besuch, also ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. Der kommt auch nach Deutschland, also wir sehen uns da schon öfter. Aber ich selber, ja, 2-mal im Jahr circa.
Ich war noch nie in Tunesien. Mhm. Und ich oute mich mal mit der nächsten naiven Aussage. Ja. Tunesien, da würde ich jetzt so sagen, und bitte korrigiere mich, mhm. Tunesien, ja, wenn ich mir das so vorstelle, das ist bestimmt so ein bisschen wie Marokko.
Ja, genau. Oder man vergleicht es auch oft auch vom Bild Südamerika. Also es ist Es ist leider ein dritte Weltland. Es okay. ist genau, Demokratie gibt's da keine, auch wenn sie jetzt sagen oder behaupten, sie haben eine Demokratie. Es ist natürlich ganz anders als in Deutschland. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön, dass dort das Leben einfach ruhiger ist, in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist nicht immer schnell, schnell und Karriere machen, sondern die Familie und Großfamilie steht im Vordergrund. Man trifft sich, aber es ist jetzt weniger zum Austausch, so wie wir es jetzt kennen. Irgendwie man hetzt von einem Meetup zum anderen und will sich irgendwie dahingehend immer weiter und fortbilden, sondern da ist es halt eher traditioneller. Also man führt ein normales Leben, sage ich jetzt mal, ohne Stress und Druck. Und genau, und wenn du da arbeitest, dann kannst du das auch ganz in Ruhe am nächsten Tag zu Ende bringen. Also es ist jetzt irgendwie sehr, sehr relaxed, wenn du es vergleichst, ja.
Dann wissen wir jetzt auch, woher die Aussage kommt, wir wollen langsam wachsen und wir wollen die Modewelt langsamer machen.
Genau, dahingehend bin ich eine Tunesierin, ja.
Was ist denn das Wichtigste, das du von deinem Vater gelernt hast?
Ich würde sagen, die Flexibilität und die Unabhängigkeit, die er mir mitgegeben hat. Wir haben auch länger mit ihm zusammen in Deutschland gelebt. Und für ihn war wichtig, also gerade als Mädchen und dann Frau, dass du unabhängig bist und bleibst. Und das ist eben in Tunesien oft nicht der Fall. Und das hat er mir eigentlich immer wieder auf dem Weg mitgegeben. Du musst eine gute Ausbildung haben, also im besten Fall, wenn es dich interessiert, studieren und dann einfach unabhängig sein. Das ist das, was ich von meinem Vater mitbekommen habe.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder und einen Halbbruder. Also meine Eltern sind nicht mehr zusammen. Meine Mutter ist Deutsche, mein Papa Tunesier. Und die haben sich dann scheiden lassen. Da war ich 13. Genau. Und jetzt also mein Papa hat neu geheiratet und davon habe ich einen Halbbruder.
Wenn ich deine beiden Brüder fragen würde, sag mal, hier die Nadja, was macht die da eigentlich mit diesem Whites? Mhm. Was hat die vor? Was würden die mir sagen?
Mein deutscher Bruder, der ist mitunter mein größter Fan, der würde sagen, toll, findet er super, findet er mutig. Die macht eh immer alles anders, von dem her passt es. Und mein jüngerer Bruder, der ist 18, der ist zu weit weg von dem Ganzen. Also er ist, versteht es zwar, ich bin selbstständig und mache das mit Thomas zusammen und wir haben offensichtlich auch Erfolg. Aber für ihn ist es aus tunesischer Sicht weniger nachvollziehbar, dass man so viel arbeitet und seinen Traum dahingehend verwirklichen will. Der ist da eher ein bisschen ruhiger unterwegs.
Wenn du sagst, dass dein einer Bruder sagt, ja, das passt zu ihr, wie hast du es gesagt?
Sie macht das immer irgendwie anders.
Genau, sie macht immer alles anders. Fällt dir dazu eine Story aus deiner Kindheit ein, wo du dich auch gerne dran erinnerst und merkst, ja, stimmt, irgendwie, da habe ich das auch schon anders gemacht?
Eine Story aus meiner Kindheit. Also für mich stand Sport immer im Vordergrund und zwar Leistungssport. Das habe ich von meiner Mutter, die ist auch Leistungssportlerin gewesen, sehr, sehr lange, hat geschwommen, hat jede Medaille eigentlich gewonnen, die es zu gewinnen galt. Und ich bin in die Tanzrichtung gegangen, also auf Breitensportbasis Turnier getanzt, lateinamerikanisch. Das habe ich sehr, sehr früh angefangen und wollte da auch immer besser werden und habe auch täglich trainiert, wie bescheuert und war dann auch auf Turnieren und wir waren erfolgreich. Und mein Bruder hat mir immer gesagt, mein Gott, macht dir das Spaß, dich so zu knebeln? Und ich habe gesagt, ja, für mich ist das beides. Also für mich ist das harte Arbeit, aber auch Spaß. Und vor allem ist es geil, wenn du dann auf dem Podest stehst und für deine harte Arbeit und Mühen dann auch ausgezeichnet wirst. Und das hat mich immer weitermachen lassen. Und das hat er irgendwie nie so ganz verstanden und war da auch immer anders. Er ist eher der gemütlichere Typ. Und genau, das hat er immer gesagt. Das ist, du machst es irgendwie immer alles anders, ja.
Wenn da so, also das die sportliche Vergangenheit resoniert mit mir stark. Ich mache viel Sport und war früher auch im Leistungssport, im Radsport. Und das klingt für mich so ein bisschen widersprüchlich, wenn du sagst, ja, ich bin sportlich, ich habe eine ganz ausgesprägte Leistungssportlerin-DNA in mir, komischer Begriff, und baue jetzt ein Unternehmen auf und wir wollen die Modewelt langsamer machen und wir wachsen organisch. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Ist das ein Widerspruch für dich?
Also überhaupt nicht. Das ist ja die Mission, das ist ja unser übergeordnetes Ziel, aber um ein Unternehmen, ein funktionierendes Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell aufzubauen, brauchst du ja genau das, was du eigentlich im Sport genauso machst oder Leistungssport. Du musst arbeiten, du musst hart dafür kämpfen, du stehst jeden Tag auf mit deiner Mission, mit dem inneren Antrieb und du musst jeden Tag Gas geben und zwar wirklich von morgens bis abends. Und das hat ja nichts mit langsam in dem Sinne zu tun, sondern das gehört damit dazu. Du kämpfst und du trittst für etwas an, das macht dir Spaß und am Ende kriegst du, wenn du Glück hast, also ich spreche jetzt mal von Glück, wirst du dafür ausgezeichnet. Und das sehe ich eigentlich genauso wie jetzt eben als Leistungssportlerin auch. Die Mission und das übergeordnete Ziel kommt ja eigentlich von ganz woanders her, dass ich eben in New York gemerkt habe, ich habe dafür für renommierte Modelabels auch gearbeitet, dass dieses Konstrukt so einfach nicht mehr funktionieren kann, dieses schneller, immer schneller werdende Kollektionen zu entwerfen und am Ende dann halt einfach irgendwie nicht mehr zu dem ordentlichen Preis anzubieten, was es eigentlich wert ist. Das ist ja eine andere Betrachtungsweise. Und dahingehend zu sagen, okay, das machen wir anders. Wir konzentrieren uns komplett auf den Online-Handel und gehen weniger auf Kaufhäuser, um eben da auch nicht abhängig zu sein. Und grundsätzlich ein Modelabel zu sein, was wirklich nur ein Produkt im Sortiment hat, ist auch anders. Und das bleibt auf jeden Fall in den Köpfen der Leute auch hängen.
Wenn du, weil du Sportlerin gewesen bist, dann kennst du das sicherlich, ne? Also dieses Thema Ziele setzen, Ziele erreichen. Du hast eben auch von dem Podest gesprochen, was man dann erreicht und was ja auch irgendwie Belohnung für sehr viel Schmerz ist, ne? In den Wochen und Monaten, wo halt niemand zuschaut und wo niemand applaudiert. Was ist denn, wenn du jetzt so auf das Jahr 2020 oder auch auf die nächste, auch auf 2021 blickst, was ist denn so euer Podest? Also wo würdest du sagen, das ist so ein nächster Schritt in der Geschäftswelt?
Nächster Schritt ist für uns, wir sind sehr stark dabei, gerade nach einem strategischen Partner zu suchen, der sich jetzt nicht rein als Investor versteht, also uns jetzt nicht nur kohletechnisch unter die Arme greift, sondern einen gewissen Mehrwert, ein Asset genau bietet, der unsere Vision sieht, versteht, unser Geschäftsmodell akzeptiert und uns gut findet und der gemeinsam mit uns weitermachen möchte. Das wäre jetzt so der Podest. Also wenn wir da einen geeigneten finden, mit dem wir zusammen weitermachen können und dementsprechend dann nicht mehr organisch wachsen, sondern einfach wirklich aufs nächste Level kommen, das wäre top, wenn wir den richtigen finden würden dahingehend.
Habt ihr euch bei der Höhle der Löwen mal beworben?
Nein, ich kann nur so viel sagen, wir haben ein paar Kunden, der Junioren sind Kunden von uns, aber haben jetzt noch nicht sagen wollen, dass wir da bei dieser Show unbedingt mitmachen wollen.
Warum?
Ja, weil wir also jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie auf dem Podest da stehen und Passt so jetzt erstmal nicht, ne.
Ich habe jemanden in meinem Bekanntenkreis, der auch schon im Podcast zu Gast war. Die Zuhörer müssen dann selbst herausfinden, wer es ist. eine seiner Gründungen hatte einen Auftritt bei Höhle der Löwen. Und die haben das gar nicht mit dem Ziel gemacht, da jetzt einen Investor zu finden. Sondern, also das war jetzt nicht so, stand nicht im Fokus, sondern einfach diese Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und das war fast schon, also im positiven Sinne einschneidend, was das nach sich gezogen hat, ne, diese Aufmerksamkeit. Also von dem her würde ich jetzt so, wenn ich in euren Schuhen laufen würde, dazu natürlich nicht Nein sagen, oder?
Also nochmal, nicht auf Teufel komm raus, ja, Reichweite aufzubauen ist super, aber wir haben eben auch schon gemerkt, wenn wir nicht in der richtigen Zielgruppe unterwegs sind, dann kann der Schuss eben auch nach hinten losgehen. Also dann probiert man dieses Produkt eventuell aus und schickt es dann auch zurück. Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere sehr, sehr kleine Retourenquote. Wir sind bei unter 5%, was in der Modebranche überhaupt nicht üblich ist. Normalerweise sprechen wir von 50% und vor allem auch online. Und dahingehend sehen wir, dass wenn wir in der richtigen Zielgruppe unterwegs sind, auch im richtigen Medium, dann können wir da eben erfolgreich weitermachen. Ich denke, so eine Reichweite ist nicht schlecht, dass man bekannt wird, aber ob es dann im langfristig was bringt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Okay.
Stand heute.
Springen wir mal, was inhaltlich ganz gut passt, von der Höhle der Löwen in eine andere Höhle der Löwen, und zwar New York. Mhm. Ihr in dem Fall ja, seid nach New York gegangen. Mhm. Und ich habe irgendwo gelesen, dass dich dein Modetraum nach New York gezogen oder geführt hat. Ja. Was war denn oder was ist dieser Modetraum?
Ich muss jetzt vielleicht einen Schritt zurück. Also ich habe in Deutschland studiert, in Lörrach studiert, habe nach dem BWL-Studium einen richtig guten Job machen können als Assi der Geschäftsleitung. Hatte da sehr viel Führungsverantwortung, habe am Ende dann auch zwei Filialen geleitet und materiell ging es mir super. Ich habe einen tollen Verdienst gehabt. Was man nicht alles bekommt, also Geschäftswagen und Laptop und alles da, ne? So. Und das habe ich 5 Jahre lang gemacht und es war super, die Zeit war toll, ich habe viel gelernt, aber mir hat immer irgendwie die Kreativität in meinem Job gefehlt. Und ich kenne das auch von meiner Familie. Also meine Oma, die leider vor 3 Jahren verstorben ist, war als Kind immer mein Vorbild, weil sie Schneidermeisterin war. Sie war selbstständig. In der Zeit war das völlig unnormal. Sie hat 2 Kinder alleine großgezogen, weil ihr Mann früh verstorben ist, meine Mutter und meine Tante. Und für mich war sie immer eine Powerfrau. Und auch der Job, den sie gemacht hat, war für mich immer faszinierend und kreativ, dass sie wirklich aus einem Stück Papier, wo sie eben zeichnete, bis hin zum Stoff, den sie dann gekauft hatte, dann ein Kostüm oder eine Klamotte entstand. Das fand ich immer total faszinierend und kreativ. Ich habe ihr damals auch oft geholfen. Also sie hat mir das kleine 1x1 beigebracht. Ich durfte immer für sie zeichnen, weil sie das nicht so gut konnte und ich das besser konnte. Und ich fand es immer ganz toll. Leider habe ich dann den Weg eingeschlagen, der Vernunft. Ja, du musst irgendwie vernünftig sein. Du musst BWL studieren. Und wenn du dich dann selbstständig machen willst, dann hast du eben dahingehend ein Fundament. Und habe immer diese Kreativität ausgeknipst. Und das hat mich dann irgendwann eingeholt. Ich stand dann da. Und eigentlich hatte ich alles und war auch erfolgreich und trotzdem hatte mir was gefehlt. Und das war so der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich muss neu anfangen, ich will neu anfangen. Ich habe noch nie länger, also dann nach Kindesalter im Ausland gelebt. Mich hatte New York wahnsinnig gereizt, auch wegen dieser Modewelt und Modebranche. Und das war dann mitunter auch der Punkt, wo ich an einem Weg gekommen bin, der sich dann gekreuzt hatte und ich definitiv gesagt habe, okay, es muss sich was ändern. Ich habe das alleine in der Hand. Ich will einen Neustart wagen. Und so kam es, dass ich habe zu dem Zeitpunkt Thomas kennengelernt, der hatte auch in der Vergangenheit also eine ähnliche Karriere hinter sich, nur bei Burda und ist auch nicht mehr weitergekommen. Und wir haben dann für uns entschieden, wir gehen zusammen nach New York als gemeinsames Projekt, aber jeder hat sein eigenes Ziel und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Also jeder hat einen anderen Fokus. Und so sind wir rüber, damals 2009. Und für mich war klar, dass ich, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, dann definitiv in der Modebranche und da versuchen, alles zu lernen, was ich irgendwie lernen konnte und mir diese Kreativität, die mir halt immer gefehlt hatte, die ich ja auch eigentlich schon von Kindesbeinen an mitbekommen hatte und erfahren hatte von meiner Oma, dort vor Ort lernen kann und darf.
Und was war dann der Modetraum? Also das ist ja so ein New York Traum und Neustart Traum. Was genau war der Modetraum?
Der Modetraum an sich war für ein Modelabel zu arbeiten und dort einfach mal hinter die Kulissen zu blicken. Grundsätzlich alles in der Modebranche zu lernen, was ich lernen konnte, das war mein Traum. Und so bin ich oder habe ich mir bewusst ein Mode-Startup ausgesucht, in dem ich praktisch mit von der Partie sein kann. Und zwar dadurch, dass ich jetzt in der Modebranche noch nie gearbeitet hatte, war es für mich wichtig, eben dort Fuß zu fassen, aber meine Kenntnisse mitzubringen. Ich spreche 4 Sprachen fließend, habe dann für das Startup den internationalen Sales gemacht, also habe die Kollektion international vermarktet. Und konnte auf der anderen Seite eben dann auf Kollektionsseite sehen, wie das Ganze funktioniert. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie also dieser Entrepreneurial Spirit, der da in New York stattfand, dass wirklich ein komplettes Team sich gleichermaßen aufopfert und für ein Ziel kämpft, für ein Ziel antritt. Das war für mich wahnsinnig zu sehen. Das hatte ich bis dato einfach so noch nicht erlebt. Und für mich war klar, geil, das will ich für mich genauso haben. Also ich möchte etwas tun jeden Tag, das mich antreibt und wo ich auch selber etwas schaffen kann und was in die Waagschale legen kann. Also das war eigentlich schon relativ früh klar. Zudem habe ich dann eben auch, weil wir nie wussten, wie lange wir eben auch in New York sind, Modedesign-Kurse absolviert, habe sehr, sehr viel dahingehend gelernt und wollte eben relativ schnell auch was Eigenes machen, um da einfach mal so die ersten Gehversuche zu wagen in der Branche. Und so kam ich dann auf die Idee, einen Blog zu machen, einen Modeblog. Speak Fashion hieß der damals. In dem ich einfach eine Plattform hatte, mich auszuleben, Artikel zu schreiben und vor allem aber auch eine Rubrik, Interview-Rubrik, wo ich dann praktisch die Designer, die ich toll fand, die für mich inspirierend war, an die rantreten zu können, um mit ihnen eben ein Interview zu machen, wie sie angefangen haben, was sie inspiriert, ne? Also so viel wie möglich zu saugen. Und das war wirklich ein Erfolg, weil ich nicht mit meinem Namen einfach an die herangetreten bin, sondern ich bin die Bloggerin. Damals 2009, 10 war das ja alles noch nicht ganz so weit ausgegoren wie jetzt. Und da spielte es auch tatsächlich keine Rolle, ob du Reichweite hattest mit dem Blog oder eben nicht, sondern da war einfach nur, hey, geil, die macht was, die will was wissen, die will offensichtlich, die ist interessiert, dann treffe ich mich mit ihr. Und da habe ich mich wirklich mit richtig guten Designern getroffen. Catherine Melandrino, die ist in der Branche eine Hausnummer. Ruthie Davis, eine bekannte Schuhdesignerin in New York, die haben sich alle mit mir getroffen und alle meine Fragen beantwortet. Also ich habe da wirklich viel gelernt.
Welches Learning ist dir am emotionalsten hängen geblieben?
Definitiv ein Satz von Ruthie Davis, also der Designerin, die zu mir sagte, weil das ist auch eine Frage, die ich ihr gestellt hatte, learn on someone else's dollar first. Also lern erstmal woanders und mach da deine Erfahrung, bevor du dich selber selbstständig machst. Und das ist mir bis heute wirklich hängen geblieben, weil ich ihr Recht gebe dahingehend.
Dein Traum hat dich nach New York geführt. Da waren wir ja gerade angekommen. Mhm. Und ich unternehme den Versuch, deine sicherlich gut gefüllte Schatzkammer an Erinnerungen zu entdecken. Und mich würde interessieren, was dein schönster, dein traurigster und dein schwierigster Moment in New York, in deiner gesamten Zeit in New York, es waren ja einige Jahre, gewesen sind. Dein schönster, dein traurigster und dein schwierigster Moment.
Also der schönste Moment war das Ankommen. Das war wirklich der schönste Moment, weil die ersten, sage ich mal, 2 Jahre waren richtig hart. Ankommen in dem Sinne, dass du da beruflich Fuß gefasst hast, dass du auch Freunde kennengelernt hast, die dich dann auch zu Thanksgiving eingeladen haben. Dort ist das eine Riesennummer. Also wenn du da mal bei einer Familie zu Thanksgiving eingeladen wirst, dann ist das eine Freundschaft. Also das jetzt so im Großen und Ganzen war für mich das Schönste. Cool, ich habe es geschafft, ich bin da und es läuft, es funktioniert. Der schwierigste Moment war, das war schon hart, Ausländer in dem Sinne zu sein, und zwar Du hast dann da gearbeitet und wir hatten am Anfang keinen festen Wohnsitz, weil es schlicht und ergreifend nicht möglich war. Und dann waren wir eben Roommates, Mitbewohner irgendwo. Und wenn du keinen festen Wohnsitz hast, dann kriegst du kein Konto, kannst du kein Konto eröffnen. Und das war mir irgendwie so nicht bewusst. Und dann hast du irgendwie deine Paychecks und kannst sie nicht einlösen, weil keine Bank dich annimmt oder aufnimmt. Und das war schon echt hart und ernüchternd zu sehen, oh Gott, es ist dann doch nicht alles so einfach. Das war so der schwierigste Moment, dieses blöde Konto da zu eröffnen.
Wie habt ihr es geschafft dann letztendlich?
Gott sei Dank über Kontakte dann. Also wir waren sehr aktiv in Meetups und dann haben wir zufälligerweise eine Citibank-Direktorin kennengelernt und die war auch noch Deutsche und die hat dann gesagt, hey, ich helfe euch, gar kein Problem, alles kein Problem, ich helfe euch. Und auf einmal war es dann wirklich kein Problem mehr, wenn du dann wieder die richtigen Leute kennst. Also das war der schwierigste Moment und der traurigste war dann am Ende, dass wir sind 5 Jahre da gewesen, dann auch wieder zurückzufahren. Das war der traurigste Moment.
Warum seid ihr nicht da geblieben?
Weil es nicht so einfach ist. Also du kannst über Visa dich maximal 6 Jahre im Land aufhalten. Es läuft ein bisschen anders als in Deutschland. Also du brauchst immer eine Auslandsgenehmigung und Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob du eins hast und das andere nicht. Nach 6 Jahren ist rum, egal welches Visum du hast. Und die Green Card hatten wir nicht. Und dann musst du halt einfach das Land wieder verlassen. Und das war zum damaligen Zeitpunkt relativ schwierig, ja.
Also wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du jetzt eigentlich gerade in New York sitzen, wenn du die Wahl hättest.
Also zum damaligen Zeitpunkt würde ich oder wäre ich dann noch länger in New York geblieben. Wir sind dann am Ende, also sagen wir mal, als wir angefangen haben rüberzugehen, das war 2009, wir haben uns dann gute 3 Jahre später mit dem ganzen Whites-Thema und Idee dann haben wir da weitergemacht, nachdem wir eben auch die Erfahrung gesammelt hatten vor Ort. Und dann hatte ich eine andere Mission, eine andere Vision. Und deswegen war es dann nicht mehr ganz so schlimm, eben mit dem anderen Ziel, nämlich Whites voranzutreiben und dann auch in Deutschland zu produzieren, wieder zurückzufahren. Aber jetzt rein persönlich wäre ich schon gerne auch länger in dieser inspirierenden Stadt geblieben.
Gab es einen Moment, wo du an deinem Modetraum gezweifelt hast, wo du das Gefühl hattest, boah, das ist mir alles zu viel und vielleicht war es ein Fehler, hier nach New York zu gehen?
Also ich fand es nie ein Fehler, aber es war sehr, sehr hart. Also es war schon wirklich sehr schlimm, weil ich habe also alles zurückgelassen. Meine Familie, Freunde, ich wollte da unbedingt hin, auf Teufel komm raus. Ich wollte so viel wie möglich lernen und hatte auch meinen Job dann gekündigt. Ich habe alles zurückgegeben, habe die Wohnung, Möbel untergestellt, also wirklich einen richtigen Cut gemacht. Und meine Familie und Freunde, die haben wirklich gedacht, ich habe meinen Verstand verloren, weil sie mir dann auch gesagt haben, ja gut, du hast jetzt so lange dafür gekämpft und gemacht und jetzt lässt du alles stehen und liegen. Das war bitter und drüben war es dann so, dass ich dann dort angefangen habe, du bist ja immer erstmal der Außenseiter, du fängst dann da an, du fängst in einer neuen Branche an, du bist in einer neuen Stadt, sprachlich gut, ich konnte gut Englisch, aber es ist dann halt immer nochmal was anderes, wenn du dann vor Ort auch eine arbeiten musst, dann hast du auch Verantwortung, dann musst du die Leute ja auch, du musst ja dann genauso schnell sein irgendwie. Und dann eben auch diese neue Branche, dann das Modestudium nebenher, das war schon alles echt viel auch. Deswegen, also die ersten 2 Jahre waren hart. Dann haben wir in einem ganz kleinen Apartment gewohnt als Mitbewohner. Das war schon hart. Und da habe ich mir schon auch oft gedacht, boah, also wenn ich das jetzt nicht so wollte und diesen inneren Antrieb habe, da irgendwie alles Mögliche zu lernen vor Ort, dann hätte ich mit Sicherheit auch aufgegeben, weil es war hart, definitiv.
Welche Rolle hat dabei gespielt, dass ihr zu zweit wart?
Das war eine ganz, ganz gute und große Rolle, die das gespielt hat, weil wir das gemeinsam verarbeiten konnten. Wie gesagt, jeder hatte so sein Ding, aber es war schon auch wichtig, dass wir uns gegenseitig hatten und gemeinsam alle Eindrücke und Erlebnisse auch verarbeiten konnten, weil irgendwann war es nicht mehr möglich, mit Freunden dann über die Ferne darüber zu sprechen. Wir waren einfach zu weit weg von der Materie, also jetzt nicht räumlich, sondern auch emotional. Und da hilft es schon enorm, wenn du jemanden hast, der gleich tickt und der mit dir eben dieses Projekt dann auch beschreitet.
Würdest du sagen, dass du den Schritt nach New York gegangen wärst, dass du den auch alleine gegangen wärst?
Definitiv. Also das war mir auch wichtig, oder uns beiden, dass es zwar ein gemeinsames Projekt ist, aber jeder eben sein eigenes macht, weil du kannst unmöglich dem anderen zuliebe irgendwas tun, oder wir wären nie so lange hätten wir das da auch gemeinsam ausgehalten, wenn nicht jeder für sich gewusst hätte, was er eben da machen möchte. Ne? Also auf alle Fälle wäre ich auch alleine rüber.
Was wäre denn die Gefahr dabei? Also wenn jetzt, also angenommen, dein Partner hätte gesagt, so, boah, ja, New York, ja, ist ja schon cool, aber am liebsten würde ich irgendwie nach Berlin gehen. Aber dir zuliebe, mit dir gehe ich nach New York. Was ist da aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung die Gefahr dabei?
Die Gefahr ist, dass du dich halt immer mitverantwortlich fühlst für den anderen, und das kannst du eigentlich ja gar nicht gebrauchen, weil du selber nicht weißt, wie es enden wird. Ne? Also du trittst für was an, du willst es ausprobieren, du hast diese Vision, aber du weißt ja nicht, ob das aufgeht. Ne? Und wenn dann noch jemand dir zuliebe in einer anderen oder fremden Stadt ist, dann fühlst du dich ja immer gleich mitverantwortlich. Dann hast du also diesen doppelten Druck, und das Ganze, glaube ich, ist dann einfach auch zum Scheitern verurteilt. Genau, wenn nicht jeder eben sein eigenes Ziel vor Augen hat auch.
Ja, also du bist quasi, das habe ich ja schön lesen können, ausgewandert, um wieder einzuwandern.
Genau.
Und was ist denn, wenn du jetzt so auf das restliche Jahr 2020 blickst, und jetzt auch unter Berücksichtigung der Corona-Zeit, die sich ja möglicherweise positiv auf solche Geschichten wie E-Commerce auswirkt. Ich weiß nicht, ob ihr eine positive Wirkung da gerade spürt, geschäftlich. Was steht denn so als nächstes an in deinem Berufsleben?
Als nächstes steht an, wir wollen auch ein schwarzes T-Shirt anbieten, erstmal exklusiv für unsere Kunden. Das bietet sich an, das haben wir auch immer mal wieder auch als Wunsch mitbekommen. Genau, das steht mal an. Dann arbeiten wir gerade dran, eine Longsleeve-Variante zu entwickeln, die auch ganz gut in die Kette passt. Und ja, unter uns gibt's auch schon ein Hemd-Prototyp, das wir jetzt unbedingt testen wollen. Ein richtig, richtig cooles Ding.
Jetzt erzählst du mir eine Dreiviertelstunde lang, wir machen hier das eine weiße T-Shirt, und ich sag sogar noch, ja, aber ist das nicht so ein bisschen, und ganz am Ende verrätst du uns, was ihr noch alles in der Pipeline habt.
Genau, ja, wir sind als Einproduktmarke gestartet, genau, und gucken, dass wir eben auch eine Produkterweiterung und eine Palette hinbekommen, aber wie gesagt, eine ganz, ganz kleine Palette und eins nach dem anderen. Und da arbeiten wir so jetzt im Hintergrund dran und testen und haben da auch Testpersonen, die uns helfen. Wir arbeiten da sehr, sehr eng mit unseren Kunden zusammen und ja, schauen, dass das Ganze dann auch funktioniert, so wie ich mir das vorstelle.
Ich finde auch dieses Ein-Produkt-Unternehmen, also ich glaube nicht, also ich persönlich, wenn ich dann mal so meine Meinung kundtun darf an dieser Stelle, ja, ich glaube nicht, dass man auf einem Produkt in einer Farbe ein großes Business irgendwie aufbaut. So, da bin ich so ein bisschen bei denen, also ich nicht im Sinne von, ich mache mich über euch lustig, aber geschäftsstrategisch ist das für mich, hat das halt ein sehr begrenztes Potenzial. So, ist natürlich die Frage, wo man hin will. Ja. Und ich find's auch überhaupt nicht, ich find's total passend zu sagen, also dieses, das heißt dann nicht ein Produkt, sondern es ist halt so dieses Thema, langsamer und aufs Wesentliche zu fokussieren, zu sagen, okay, es gibt bei uns ein weißes T-Shirt, es gibt bei uns ein schwarzes T-Shirt, es gibt bei uns meinetwegen Hemd ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte, aber dieser Fokus auf das Wesentliche, wenn der sich durchzieht, das finde ich auch völlig glaubwürdig nach wie vor in der Geschichte. Also.
Ja, genau. Das war ja auch immer so das übergeordnete Ziel. Und angefangen sind wir eben mit dem einen Produkt, einfach damit man uns auch eben in Erinnerung hat. Ne? Also auch der Name Whites ist auch eine Abänderung vom englischen Weiß, nur mit Y geschrieben. Also auch da, das kommt daher. Das ist so eine Eselsbrücke. Und dann ist es einfach, weil wenn du dann sagst, okay, hey, die haben angefangen mit dem perfekten weißen T-Shirt, und die heißen auch Whites, dann ist es irgendwie naheliegend, das erzählt man, ne? Und dann machen die halt, aus Buchenholz machen sie ihre T-Shirts. Also das sind alles so Anker, die, die hängen bleiben.
Wenn ich es richtig gesehen habe, ihr produziert in Deutschland?
Genau, Charlottenburg, mitten in Berlin.
Und Buchenholz, ich bin jetzt nicht vom Fach, ist das jetzt irgendwie was produktionstechnisch was Außergewöhnliches, ist das was Besonderes oder was ist das Besondere daran an den Inhaltsstoffen, gesagt?
Es ist was sehr, sehr Besonderes, und zwar um zu verstehen, wo das im Kontext drin ist. Also Buchenholz an sich gehört zur Modalfaser. Wir arbeiten mit Mikromodal, und um zu wissen, wie das geht, sage ich vielleicht einen kurzen Satz da dazu. Also Modal gehört zur Viskosefaser und wird aus reinem Zellstoff, Zellulose, gewonnen. Und bei Modal wird nur die Zellulosemasse von Buche zum Einsatz, und deswegen macht es die Faser zum Naturprodukt. Bei der Herstellung musst du so ein bisschen wie bei der Papierherstellung vorstellen. Also die Buchenholz wird so lange geraspelt, bis es eine feine Zellmasse ist. Eine richtig schöne, feine Zellmasse. Und da wird praktisch die Buchenholzfaser rausgewaschen, sodass du nur noch die Buchenholzfaser hast. Und diese Buchenholzfaser wird zum Garn gesponnen. Und dieser Garn ist viel, viel feiner als jede Baumwolle, als jede Seide. Nämlich deshalb, weil du die reine Essenz von den Materialien eben nimmst. Das ist eine industrielle Herstellung. Und das hat wiederum zum Vorteil, dass die Faser, diese Modalfaser, formstabil ist. Dass der Stoff, der da daraus entsteht, sehr, sehr weiß ist. Es gibt da verschiedene Weißtöne auch. Und deshalb, weil es können sich viel, viel weniger Schmutzpartikel dadurch absetzen, durch diesen feinen Garn. Er fühlt sich dann super weich auf der Haut an, also fast schon wie eine Feder. Durch das Formstabile eben, es geht nicht ein und leiert nicht aus. Das sind so alles so die Merkmale eben von Modal. Und nachhaltig ist es deshalb, klar, es ist Buche, es ist ein regional nachwachsender Rohstoff in Europa, bedarf keiner langen Transportwege. Wir reduzieren den CO2-Footprint elementar. Dahingehend für uns nachhaltig. Wir brauchen viel, viel weniger Trinkwasser, weil wir eben auf die Hälfte an Baumwolle verzichten. Und das spielt dann so alles eben eine große Rolle. Zudem produzieren wir in Deutschland. Das ist der Fokus.
Wenn ich mir das so anhöre, stelle ich mir gerade die Frage, was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du an so einem Primark vorbeigehst?
Oh Gott, also da geht mir alles Mögliche durch den Kopf, von Kinderarbeit bis, irgendjemand muss ja den Preis dafür bezahlen, dass dieses T-Shirt, keine Ahnung, 3,90 Euro kostet. Also das kann ich einfach nicht, kann ich nicht unterstützen. Das ist schlimm.
Bevor wir zum Abschluss des Gespräches kommt, und dieser Rubrik bleibe ich treu, das sind die Halbsätze. Und du kennst das Spiel, wenn du mal reingehört hast, ich lese dir einen Satz vor und du beendest ihn spontan. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
ich kreativ sein kann.
Ich bin eine Andersmacherin, weil
ich es anders mache, ich gegen den Strom bürste, ich viel hinterfrage und es dann am Ende auch mache.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
bin ich erstmal hart zu mir selber, aber es entstehen dann auch immer neue Wege, also eine neue Lösung eigentlich, ja. Was Neues entsteht meistens dadurch.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
einem befreundeten Startup, die heißen Manaumea, und zwar die beiden Gründer Tine und Ulrich. Die haben es geschafft, mit jeglichem Stoff eigentlich oder den Stoff vollumfänglich zu recyceln. Und da entstehen dann beispielsweise Gebrauchsgegenstände wie Kugelschreiber oder Möbelstücke. Finde ich total spannend.
Wie heißen die?
Manaumea.
Manaumea.
Mhm. Musst du dir mal anschauen.
Manaumea. Mhm. Also in meinem Podcast zu Gast war ja schon der Sebastian Thies, der Schuhe aus Milch und Schuhe cool. aus Fischhaut und also so völlig ab, Schuhe aus Stein und geil. Völlig abgefahrene Sachen. Ja. Übrigens auch aus München.
Echt?
Ein alteingesessenes Familienunternehmen. Okay. Und kann ich auch in den Shownotes verlinken, weil es passt inhaltlich total zu dieser Folge. Und Sebastian ist ein großartiger Andersmacher. Liebe Nadja, ich danke dir, dass du so großzügig mit deinen Erfahrungen heute warst. Rührt von deinem, jetzt muss ich ein bisschen angeben, dass ich mich so gut vorbereitet habe, rührt von deinem Namen aus dem Arabischen, also zumindest die arabische Variante, die Großzügige, heißt es, wenn ich da richtig informiert bin. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Menschen begeistert von New York berichten, weil ich finde New York ganz schlimm.
Ja.
Also bevor ihr 2009 hin seid, war ich auch nochmal da im Frühjahr 2009. Und habe zwei längere Aufenthalte in New York gehabt und New York ist für mich einfach ein riesengroßes Moloch. Und wenn man das so touristisch kennenlernt, das ist alles fein, aber da zu wohnen, deswegen, ich bin immer begeistert davon, wenn Menschen diese Erfahrung nicht teilen. Und für all, die uns zuhören, und die das nächste Mal an einem Primark vorbeigehen, die dürfen gerne an dich denken und ohnehin dürfen sie sich mal anschauen, was ihr im Internet so macht. Whites, ich werde eure Webseite verlinken. Cool. Gibt es denn etwas, was du uns abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
Also es ist definitiv nicht schlimm, anders zu sein. Glaubt an euch, macht euren Weg, lasst euch nicht davon abbringen und dann bin ich mir sicher, wird es gut gehen.
Dann wird es gut gehen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank, Aaron, auch für die Einladung.